7. Januar 2026. Willkommen bei Radio Frei, willkommen bei Unterdessen. Im Studio heute Reino. Wie so oft, mittwochs, manchmal donnerstags, manchmal mittwochs. Meistens im Wechsel. Ich begrüße euch. Was erwartet euch heute an diesem 7. Januar des Jahres 2026 in diesem Magazin Unterdessen, das ihr gerade hört? Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich bin zwar ein wenig erkältet, vielleicht werdet ihr es hören, aber ansonsten bin ich gesund und munter. Und das will in diesem Jahr schon was heißen. Das Programm beinhaltet heute keine Wissenschaftsecke, sondern ein bisschen Wissenschaft zum Neujahr. Es beinhaltet eine weitere Folge aus der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel. Wir haben ein Interview zum Thema neue Bahnchefin und wir haben ein Interview zum Thema AfD. Und ansonsten haben wir Musik. Und bei der Musik habe ich mich lange gefragt, was machst du denn heute eigentlich in Sachen Musik? Und die Überlegung war ein bisschen langwierig. Und dann bin ich auf etwas gekommen, was, glaube ich, dieser Zeit angemessen ist. Wir sind ja in einer verrückten Zeit angekommen, gerade zu Beginn dieses Jahres in dem Kontinent, der da Amerika heißt, in dem es einen Staat gibt, der USA heißt, und es gibt noch viele andere Staaten. Und man weiß nicht, was man dazu sagen kann. Es wird sehr viel dazu gesagt. Ich wollte eigentlich nichts mehr dazu sagen, sondern ich habe mich gefragt, kann ich das, was ich dazu ausdrücken will, nicht vielleicht auch musikalisch ausdrücken? Und da ist mir ein Stück eingefallen, das schon einmal zum Protest gegen die amerikanische Regierung hergehalten hat und sehr bewundert worden ist, auch von mir sehr bewundert worden ist, nämlich ein Stück, das eigentlich die amerikanische Nationalhymne ist. Und Jimi Hendrix, dieser begnadete Gitarrist, der hat in Woodstock damals auf diesem großen Festival, ich glaube es war 1978, da diese amerikanische Nationalhymne gespielt. Aber er hat sie so gespielt, dass man sagen konnte, er hat sie musikalisch zerfetzt und hat sie in alle Einzelteile zerlegt und neu zusammengesetzt und auf diese Art und Weise seinen Protest damals gegen den Vietnamkrieg ausgedrückt, und deswegen scheint mir in entsprechender Assoziation und entsprechender Parallele dieser Song heute genau richtig, um einen Protest auszudrücken gegen das, was in manchen Teilen dieser Welt vor sich geht. We'll be right back. Jimi Hendrix war das. Star Spangled Banner. Und nun ist Jimi Hendrix leider schon viel zu früh verstorben. Man fragt sich, wie würde er heute die amerikanische Nationalhymne spielen auf seiner Gitarre? Ich weiß es auch nicht, ob es genauso sich anhören würde oder ob es noch viel schrecklicher wäre. Es ist aber auch egal, er lebt nicht mehr, er kann uns das nicht vorstellen, wir können es uns nur in unserer Fantasie ausmalen. Und ich habe aber auch noch einen Künstler, der innerhalb von Amerika seinen Widerstand formuliert, und diesen Künstler wollen wir natürlich auch nicht vergessen, er lebt noch und er ist glücklicherweise sehr lebendig. Born to Run heißt der Song, den ich jetzt aus seinem Repertoire habe.
Trap.
Bruce Springsteen war das Born to Run. Und wenn man Bruce Springsteen nennt, für stellvertretend für diejenigen, die in den USA auftreten und mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg stehen bleiben, sondern offen dafür eintreten, dann darf man auch Neil Young nicht vergessen, der zu diesen Künstlern gehört und zu dem, von dem ich auch einen Song rausgesucht habe, der heißt Old Man.
Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Neil Young war das, Old Man. Und damit komme ich dann zu dem, was man vielleicht normales Programm nennen könnte hier bei Unterdessen auf Radio Frei, im Unterdessen auf Radio Frei oder wie auch immer. Jedenfalls habe ich noch einen kleinen Rückblick auf den Jahreswechsel. Und weil man es am Beginn eines Jahres ja angeblich immer etwas langsamer angehen lassen soll, habe ich heute keine richtig ausgeprägte Wissenschaftsecke, sondern ein bisschen etwas, was ich Neujahrswissenschaft genannt habe. Und es ist nicht ganz so tiefgehend und nicht ganz so detailliert, wie das sonst normalerweise in den Wissenschaftsecken der Fall ist. Also heute dann nur eine Neujahrswissenschaft. Aber bevor ich zur Neujahrswissenschaft komme, komme ich zum Jahr 2026 ganz generell. Und eine Kollegin von mir hat sich das Ganze mal mathematisch angeguckt und hat gesagt, 2026 ist also eigentlich mathematisch gesehen ein total langweiliges Jahr. Da passiert überhaupt nichts. 2025 immerhin war eine Quadratzahl, nämlich 45 mal 45. Das nächste Jahr dieser Art ereignet sich erst wieder, man höre und staune, 2116. Und das werden wir vielleicht alle miteinander nicht mehr erleben. Also das vergangene Jahr ist insoweit etwas Besonderes in unserem Lebenslauf. Und 2027 ist ein Jahr, in dem auch etwas Besonderes ist, mathematisch gesehen. Es ist nämlich ein Primzahljahr. Die Zahl 2027 ist eine Primzahl. Verglichen damit ist das dazwischenliegende 2026 mathematisch völlig unauffällig. Und es gibt nur eine einzige Besonderheit, die vielleicht erwähnenswert ist, die ist aber auch nur für diejenigen unter euch oder unter uns von Bedeutung, die ein wenig abergläubisch sind. Denn in jedem Kalenderjahr gibt es einen Monat, in dem es einen Freitag gibt, der auf den 13. des Monats fällt. Mindestens einen gibt's in jedem Jahr. Es gibt aber nie mehr als drei Freitage, die auf einen 13. fallen. 2026 ist ein solches Jahr. Es fallen auf den Freitag die 13. im Februar, im März und im November. Und mehr als drei geht nicht. Zuletzt war das 2015 der Fall. Und wenn jetzt jemand abergläubisch ist und sich fragt, was wird wohl dieses Jahr alles schiefgehen, und wenn er meint, er könnte eine Parallele zum Jahr 2015 bilden, dann mag er mal in seinem Tagebuch des Jahres 2015 nachschauen, was da wohl alles schiefgelaufen ist. Und bevor jetzt ich vom Mathematischen zum Verhalten komme, habe ich noch einen kleinen Song, der von Blondie ist und der einen Vorgang beschreibt, der in jüngster Zeit geschehen ist. Yeah. Blondie war das mit Kidnapper. Und Kidnapper habe ich rausgesucht, weil ich fand, dass das, was da in Venezuela passiert ist, eben einfach ein schlichtes Kidnapping war. Das haben andere als Festnahme bezeichnet oder als eine Maßnahme der Strafverfolgung oder so etwas in dieser Art. Für mich war es das nicht. Aber vielleicht gucke ich da auch ein bisschen einfach drauf. Und in diesem Übergang zum neuen Jahr habe ich dann auch, wie gesagt, die Neujahrswissenschaft, die wir uns jetzt mal antun.
Welcher Zeitpunkt würde sich eigentlich besser für eine Betrachtung von Verhaltensänderung eignen als Silvester und das neue Jahr? Denn Verhaltensänderungen und was ihnen entgegensteht und wie man sie fördern kann, sind insbesondere bei Vorsätzen von Bedeutung. Ich möchte an zwei Beispielen einmal der Frage nachgehen, warum wir uns überhaupt eine Veränderung unseres Verhaltens vornehmen. Das sind Beispiele. Es gäbe viele andere, die man auch heranziehen könnte. Ich nehme einfach mal unsere Gesundheit als Ausgangspunkt. Am 25. September 2025, wohlgemerkt, dem Weltherztag, hatte die Deutsche Stiftung für Herzforschung einen Aufruf herausgegeben mit der Überschrift »Herzgesundheit ist kein Zufall. Jetzt gegen Big Five Risikofaktoren für Herzinfarkt aktiv werden.« Mit diesem Aufruf sollten möglichst viele Betroffene und auch herzgesunde Menschen über Herz-Kreislauf-Erkrankungen informiert werden und verstehen, warum Prävention so wichtig ist und wie man selbst aktiv werden kann. Ausgangspunkt war eine internationale Studie. Wer im Alter von 50 Jahren einen normalen Blutdruck, normale Cholesterinwerte und ein gesundes Körpergewicht hat, nicht raucht und nicht an Diabetes erkrankt ist, bleibt im Vergleich zu Personen mit allen 5 Risikofaktoren länger von Herzkrankheiten verschont und lebt insgesamt länger. Frauen ohne Risikofaktoren sterben 14,5 Jahre später als Personen, die im mittleren Alter alle 5 Risikofaktoren aufweisen. Männer sterben 11,8 Jahre später. Außerdem hat sie sich gezeigt, dass je mehr Risikofaktoren gleichzeitig vorliegen, desto stärker dies zu Lasten der herzgesunden Lebenszeit geht. Rauchen und Diabetes hatten unter den untersuchten Faktoren den stärksten lebenszeitverkürzenden Effekt. Rauchen 5,6 Jahre, Diabetes 6,4 Jahre. Oft bleiben die Gefäßkiller, Bluthochdruck, Cholesterinwerte und Diabetes unerkannt und damit unbehandelt. Doch selbst wenn sie diagnostiziert wurden, sind sie häufig unzureichend behandelt worden. Betroffene sehen oft nicht die ernsthafte Notwendigkeit, weil ja nichts wehtut. Und darunter leidet dann möglicherweise auch die Therapietreue. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt den regelmäßigen Gesundheitscheck-up bei der Hausärztin oder dem Hausarzt. Dieser kann ab 18 Jahren einmalig und ab 35 Jahren dann alle 3 Jahre erfolgen und das wird von der gesetzlichen Krankenkasse auch bezahlt. Und am 23. Oktober gab die Stiftung dann 8 Empfehlungen für Gegenmaßnahmen heraus, die ich hier nur kurz wiedergeben möchte. Erstens, Blutdruck messen, Bluthochdruck behandeln. Zweitens, LDL-Cholesterin bestimmen und erhöhte Werte behandeln. Drittens, Blutzucker messen, Diabetes behandeln. Viertens, Rauchen beenden. Fünftens, Übergewicht vermeiden, Körpergewicht kontrollieren. Sechstens, in Bewegung bleiben, Sport treiben. Siebtens, gesund ernähren und achtens, ausreichend schlafen. Praktisch alle dieser Empfehlungen bedeuten für die, die ihnen noch nicht folgen, eine Verhaltensänderung. Und die Absicht dazu besteht denn insbesondere an Silvester auch ziemlich ausgeprägt. Untersucht hatte das die FOM-Hochschule für Ökonomie und Management in Essen und hatte erfragt, welche guten Vorsätze man sich für 2026 vorgenommen habe. Die Antworten im Hinblick auf die genannten Gegenmaßnahmen waren wie folgt. Erstens, ich will mehr Sport treiben, sagten 45%. Gesünder ernähren wollten sich 39,3%. Abnehmen wollten 27,1%. Weniger oder kein Fleisch mehr essen wollten 11,1%. Und mit dem Rauchen aufhören wollten 4,2%. Nicht eingehen möchte ich hier auf die Frage, wie sich die Antworten nach den Generationen und nach dem Geschlecht unterschieden haben. Auch das ist recht interessant. Vielleicht gehe ich darauf ein anderes Mal noch ein. Interessanter ist dagegen die Kontrollfrage gewesen, wie sehr die für das Jahr 2025 gefassten Vorsätze auch tatsächlich eingehalten worden sind. Und dabei haben die Befragten zu 19,7% angegeben, dass die Vorsätze noch bis heute eingehalten werden. Bei 21,8% haben sie nur einige Monate gehalten und bei 18,3% nur wenige Tage. Ein Ergebnis, das von uns allen sicher viele auch auf sich beziehen könnten. Warum ist das aber so, dass wir uns ganz fest etwas vornehmen, das ein vermeintliches Minus gegenüber dem jetzigen Leben bedeutet? Hierbei kommen offenbar mehrere Faktoren zusammen, jedenfalls nach alledem, was man bisher weiß. Verhaltensänderungen bedingen Veränderungen im Gehirn. Es müssen neue neuronale Pfade geschaffen werden und das erfordert mehr Energie, als wenn man einen ausgetretenen Pfad beschreiten kann. Aus Effizienzgründen bevorzugt das Gehirn daher bekannte Muster und Verhaltensweisen, selbst dann, wenn diese im Ergebnis suboptimal sind. Dann ist zweitens das Belohnungssystem unseres Gehirns auf vorhersehbare, anders gesagt bekannte Abläufe programmiert. Wenn diese nicht kurzfristig eintreten, was ja häufig bei Silvestervorsätzen der Fall ist, dann stören solche Veränderungen. Das führt zu Unbehagen und zu Vermeidungsreaktionen. Die Motivation an den Veränderungen lässt dann schnell nach und man kehrt zum Gewohnten zurück, auch wenn die Veränderung im Ergebnis vorteilhaft sein mag. Hinzu kommt, dass das menschliche Gehirn altert und in seiner Leistungsfähigkeit nachlässt. Und zwar, wie man inzwischen herausgefunden zu haben glaubt, in 5 Schritten. Die angeblich im Alter von etwa 9, 32, 66 und 83 Jahren auftreten. Forschende von der Universität Cambridge haben hierfür Scans von insgesamt 3.800 Menschen analysiert. Zwar geschieht danach physiologisch, bis man etwa 60 Jahre alt ist, relativ wenig, nachdem das Gehirn mit etwa 32 Jahren ausgewachsen ist, sagen wir mal hier, unmedizinisch. Aber dann nehmen die Nervenzellverbindungen ab, was sich auf die Denkfähigkeit auswirkt und was natürlich dann auch auf dieses gesamte geschilderte Belohnungssystem sich auswirkt. All diesen Hemmnissen oder Veränderungen gegenüber kann man allerdings teilweise entgegenwirken. Diese Möglichkeiten sind, wenn ich es richtig recherchiert habe, auf 2 Ebenen möglich. Die erste Ebene besteht in einer erfolgversprechenden Formulierung der Vorsätze. So sind ganz unscharf formulierte Vorsätze für unser Gehirn schlecht geeignet. Besser sind kleine, klare und messbare Schritte, über die man nicht mit sich selber streiten kann. Schlecht ist es auch, sich zu viele Vorsätze gleichzeitig zu setzen. Man darf sich einfach nicht selbst überfordern, insbesondere dann, wenn man noch durch andere Zusammenhänge großen oder vielen Herausforderungen ausgesetzt ist, zum Beispiel im Beruf. Und schließlich sollte man nicht nur kleine Fortschritte formulieren, sondern gleichzeitig auch für ein wenig Belohnung sorgen, sodass die Motivation stärker angeregt wird. Dies gehört zu dem anderen Bereich der äußeren Rahmenbedingungen für Veränderungen. Und man kann sich Gedanken darüber machen, wie man am wenigsten vom richtigen Pfad abgelenkt wird. Wenn man sich zum Beispiel vornimmt, nur noch maximal 1 Stück Schokolade am Tag zu essen, ist es nicht besonders sinnvoll, die entsprechende Schublade mit Süßigkeiten vorsichtshalber vollzupacken, um nicht irgendwann mal auf dem Trockenen zu sitzen. Und so kann man also den Hemmnissen entgegenwirken und muss dies, wenn man sich etwas vornimmt, auch gleich bei dem Vorsatz mit einberechnen und einkalkulieren. Das ist das, was ich zu diesem Neujahr und zu diesem Silvester sagen und beitragen kann. Und im Grunde genommen wissen wir das alle genau genug, aber wir halten uns einfach nicht dran. Ich wünsche ein erfolgreiches Jahr 2026 mit all den Vorsätzen, die ihr euch genommen habt.
Pink Floyd war das, Have a Cigar. Ich dachte, dieser Titel könnte im Anschluss an diese Neujahrswissenschaft, die ich da hatte, vielleicht ganz gut passen, denn wenn man sich vorgenommen hat, nicht mehr zu rauchen, ist die Aufforderung, nimm doch eine Zigarre, vielleicht ganz, ganz und gar unangebracht. Aber bei dem nächsten Musiktitel können wir erleben, wie die Sucht nach einer Zigarette oder nach einer Zigarre oder vielleicht nach einer Pfeife vielleicht verglichen werden kann mit einer anderen Sucht. Es singt Sylvie Vartan.
Quand tu es dans la lune, les idées en panne, je me voudrais brune comme une gitane, me glisser entre tes doigts et puis me brûler, me consumer pour toi, n'être que fumée. Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent, je me voudrais blonde comme une américaine, être douce et sage ou sucrée, t'emmener sur mon nuage de fumée.
Dieser Titel von Sylvie Vartan hieß L'amour c'est comme une cigarette. Die Liebe ist wie eine Zigarette. Vielleicht ist das so. Ich glaub's eher nicht. Die Liebe ist doch sehr viel vielfältiger in ihren Ausprägungen, in einem Inneren, als nun gerade die Zigarette mit ihren vielen Giften es ist. Wir kommen zu einem anderen Thema. Nur noch 9 Monate sind es bis zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und die AfD peilt unverhohlen die absolute Mehrheit im Parlament und damit die Regierungsübernahme an. Umfragen stützen diese Haltung, zeigen sie doch eine Zustimmung von bis zu 40%. Aber Umfragen sind keine Wahlerfolge. Und so haben wir, das sind die Kolleginnen und Kollegen vom Radio Freies Senderkombinat in Hamburg, mit David Begrich über die AfD im Umfragehoch gesprochen. Auswirkungen einer möglichen Regierung unter einer AfD und Strategien dagegen und gesellschaftliche Kräfte, die die Strategien finden und umsetzen. Mit ihm David Begrich ist Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus des Miteinander e.V. in Magdeburg. Und wie gesagt, dieses Interview ist geführt worden von den Kolleginnen und Kollegen des Radio Freies Senderkombinat in Hamburg. Und dieses Interview hören wir uns jetzt an.
9 Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Was würdest du sagen, neben dem bundesweiten immer wieder Blick und so 40% sind zu erwarten und wie das Kaninchen vor der Schlange manchmal wirkend, wie steht denn die AfD in Sachsen-Anhalt jetzt 9 Monate vor der Wahl da?
Also zu dieser Frage gibt es 2 ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, die ich einfach mal darstellen möchte. Die AfD hat eine Selbstwahrnehmung, die sagt, wir können vor Kraft nicht laufen und haben eigentlich das Antlitz der Unbesiegbarkeit angenommen. Ich glaube, dass in der AfD es eine weit verbreitete Auffassung gibt, die sagt, das ist nur noch eine Frage der Zeit, nämlich der angesprochenen 9 Monate, bis wir hier regieren. Gleichzeitig, und das ist jetzt die Außenwahrnehmung, gibt es in der AfD, was wiederum auch Spiegel der innerparteilichen Auseinandersetzung ist, nun Vorwürfe, dass man sich gegenseitig der Korruption, der Vetternwirtschaft, der Bevorteilung von Familienmitgliedern, der Hinterziehung von öffentlichen Geldern und so weiter beschuldigt. Das ist ja auch in der überregionalen Presse breitgetreten worden. Da werden wir sicher in den kommenden Wochen und Monaten noch so einiges erfahren. Vermeintliches und Tatsächliches auseinanderzuhalten, wird dann vermutlich auch nicht ganz einfach sein. Die entscheidende Frage ist aber nicht, ob und was an den Fakten stimmt oder nicht nur, was an den Fakten stimmt, sondern ist die Frage, ob es die potenzielle Wählerschaft der AfD auch erreicht. Also sprich, ob es die Wähler und die Menschen, die bereit sind, dieser Partei ihre Stimme zu geben, in irgendeiner Art und Weise interessiert, dass es offenkundig in der AfD Vorgänge gibt, die die Partei immer den sogenannten Altparteien vorwirft. Das wäre eine Frage der politischen Auseinandersetzung, aber eben auch eine Frage, wie Wählerinnen und Wähler zu erreichen sind, die bereit sind, der AfD ihre Stimme zu geben, vielleicht auch wieder besseren Wissens über den Charakter dieser Partei.
Die Auseinandersetzung mit dieser Partei oder beziehungsweise eigentlich die Auseinandersetzung darum, wie die Gesellschaft, was du auch gerade beschrieben hast, davon abzuhalten ist, dieser Partei Stimmen zu geben oder Teile der Gesellschaft, kommt nicht umhin, sich immer wieder mit der Partei selbst zu beschäftigen. Für Sachsen-Anhalt steht da eigentlich eine Partei, die nach außen oft so dargestellt wird und auch durch die Protagonisten als einen Teil der AfD wirkt, der tatsächlich ja durch Flügel, Höcke, Anhänger und so weiter geprägt ist, ne? Till Schneider beispielsweise, also wirklich rechts außen, selbst in der AfD. Wie würdest denn du die Partei, wenn du sagst, da gibt es interne Auseinandersetzungen, stimmt das? Ist die AfD in Sachsen-Anhalt homogen, dieser rechte Teil einer AfD?
Na, ich glaube, eine politisch-ideologische Homogenität, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, man ist sich in bestimmten Fragen in Bezug auf die Frage der grundsätzlichen politischen Ausrichtung der AfD ist man sich sehr einig und das ist eine offenkundig völkisch-nationalistische Ausrichtung. Da gibt es auch niemanden mehr, der das in Frage stellt. Darüber hinaus jedoch gibt es in der AfD ganz unterschiedliche Konfliktlinien, die aber, auch wenn sie mit den Mitteln der politischen Auseinandersetzung ausgetragen werden, aus meiner Sicht nicht so sehr politisch-ideologische Gräben offenbaren, sondern im Grunde genommen unterschiedlich strategisch-taktische Optionen der Politik der AfD und der Frage auch der personellen Auseinandersetzung. Denn natürlich ist es so, dass es in einer Partei der Machtoptionen nachgesagt werden, durchaus auch ein Hauen und Stechen um die Frage gibt, wie bestimmte Personalposten besetzt werden, wie Funktionen besetzt werden, wer wie viel Einfluss hat, wer das Sagen hat, wie Machtressourcen verteilt werden etc. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung, die jetzt gar nicht so ungewöhnlich ist, die wird sich im Verlauf des kommenden Jahres noch zuspitzen, weil natürlich die Optionen, die die AfD hat, vielleicht auch größer geworden sind. Gleichzeitig der Spitzenkandidat der AfD zur Landtagswahl, Ulrich Siegmund, und sein unmittelbares politisches Umfeld ein handlungsleitendes Interesse daran haben, die innerparteilichen Konflikte stillzustellen, runterzukochen oder zumindest unsichtbar zu machen. Weil wenn man den Vorwahlkampf, den die AfD in Sachsen-Anhalt bisher geführt hat, mal sich so ein bisschen anguckt, dann sieht man ja sehr deutlich, dass hier ein deutlicher Antipolarisierungsvorwahlkampf geführt worden ist. Also bisher zumindest lautet die strategisch-politische Kommunikation von Ulrich Siegmund, so sagt er es nicht, aber so kommt es bei mir an, eine Kommunikation zu führen, die faktisch unpolitisch ist, also die nicht auf sachpolitische Fragen eingeht und die so ein bisschen nach dem Motto verfährt, so schön ist unser Land und so fleißig sind unsere Menschen. Die Frage ist, ob man mit diesen beiden Sätzen eben einen ganzen Wahlkampf bestreiten kann. Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube aber auch, dass Ulrich Siegmund aus den Fehlern, die Björn Höcke im Wahlkampf in Thüringen gemacht hat, gelernt hat. Björn Höcke hat in Thüringen an irgendeinem Punkt im Verlauf der Wahlkampfführung sich übermannen lassen, überwältigen lassen vom politisch-ideologischen Primat seiner Überzeugungen und ist dazu übergegangen, beispielsweise die mittelständische Wirtschaft in Thüringen ins Visier zu nehmen. Ich glaube, Ulrich Siegmund hat daraus gelernt, dass eine vorzeitige Polarisierung des politischen Diskurses nicht angezeigt ist, jedenfalls dann nicht, wenn man diese sehr heterogen zusammengesetzte große potenzielle Wählerschaft der AfD von bis zu 40% der Wählerinnen und Wähler zusammenhalten will. Weil man muss es nochmal sagen, das ist zwar eine Binsenweisheit, aber man muss es nochmal sagen, auch die AfD muss Wahlen gewinnen und nicht Umfragen.
Jetzt hast du darauf hingewiesen, ne? Innerparteiliche Grabenkämpfe lassen sich ausmachen um so Pfründe und es gibt Spannungen, es gibt die unpolitische Art und Weise gerade aufzutreten, so Wolfs im Schafspelz mäßig. Was muss sich denn tun, um das abzuwenden, also dass die 40% sich erfüllen?
Ja, ich glaube, es gilt nochmal auf der Analyseebene zunächst nochmal die Wählerschaft in der AfD in den Blick zu nehmen, um zu verstehen, wie heterogen diese Wählerschaft zusammengesetzt ist. Und dazu haben wir eben inzwischen ganz gut validierte Daten. Zweifelsohne gibt es eine Kernwählerschaft der AfD von zwischen 25-30% derer, die die AfD wählen. Die wählen die Partei aus Gründen der inhaltlichen Übereinstimmung mit der Programmatik oder der weitgehenden inhaltlichen Übereinstimmung mit der Programmatik. Das ist so. Die Frage ist, sind diese Wähler noch erreichbar für Einsprüche von außen, für andere Argumente? Da sagen uns die sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, das ist sehr, sehr schwer. Und dann gibt es eine zweite Wählergruppe, die wählt die AfD vor allen Dingen aus Gründen der Zustimmungsbereitschaft zu so klassischen Anti-Establishment-Ressentiments. Also zu sagen, es verschafft mir eine Selbstwirksamkeitserfahrung, eine sehr unmittelbare Selbstwirksamkeitserfahrung, wenn ich die AfD wähle und es denen dort oben in Anführungsstrichen mal so richtig zeige. Diese Gruppe ist vielleicht noch erreichbar mit dem Argument, dass man diesen Menschen nochmal deutlich vor Augen führt, welche Folgen es denn hat, wenn die AfD an die Regierung kommt.
Ja, um welche konkreten Folgen handelt es sich dann eigentlich? Kannst du da vielleicht mal so ein Beispiel bringen, was das so realpolitisch dann bedeuten würde?
Ja, die Bandbreite ist relativ groß. Also wie immer in solchen Situationen, das können wir ja auch ganz gut in anderen Ländern, in denen rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien die Regierung übernommen haben, können wir das ja sehr gut nachvollziehen, dass es als erstes darum geht, gesellschaftliche Minderheiten stillzustellen und ihnen die Plattform und die Sprechräume zu entziehen. Und das würde bedeuten, meiner Ansicht nach, dass die Handlungsspielräume, beispielsweise für die Artikulation von Kultur, die Handlungsspielräume für die gesellschaftliche Repräsentanz von Menschen, die zu sexuellen Minderheiten gehören, für Migrantinnen und Migranten, für die Institutionen wie Frauenhäuser, für interkulturelle Bildung, für soziokulturelle Zentren, für Theater- und Bildungseinrichtungen. Also die Liste wäre unendlich groß, in denen eine AfD-Regierung sehr schnell, sehr nachhaltig und ohne, dass sie da sozusagen Großgesetze ändern muss oder ähnliches, Schaden anrichten kann, indem sie diesen Strukturen eben einfach die Handlungsgrundlage entzieht.
Gibt es denn schon erste Anzeichen solcher Art von Repressionen?
Naja, man kann sich ja mal so ein bisschen sozusagen umtun und sich angucken, was die AfD in den Parlamenten so beantragt, wenn der Tag lang ist. Und da wird ja sehr deutlich, wen man da so ins Visier genommen hat. Also wenn man mal alleine sich das Feld der Kultur- und Bildungspolitik ansieht, dann wird ja allein aus den Anträgen, die die AfD im Parlament stellt, aber auch aus den kleinen und großen Anfragen, die die Partei im Parlament stellt, sehr deutlich, in welche Richtung das gehen soll, nämlich in Richtung einer nationalistischen und autoritären Formierung, in der die Pluralität der Stimmen zumindest sehr stark eingeschränkt wird. Und ich sage nochmal, das Problem in der Argumentation oder die Herausforderung in der Argumentation besteht darin, dass es ja eine Mehrheitsbevölkerung gibt, die zunächst auf den ersten Blick sagen wird, ich bin von den Kürzungen im Bereich von Migration oder Soziokultur oder Ähnlichem oder der Schließung von Einrichtungen nicht betroffen. Ich bin mir nur sicher, dass eine AfD-Regierung dort nicht stehen bleiben würde, sondern auch Maßnahmen ergreifen würde, die dann auf eine stärkere gesellschaftliche Formierung zielen. Wie das dann im Einzelfall aussieht, das kann ich noch nicht sagen, aber es spielt natürlich nicht nur eine Rolle, was die AfD tut oder lässt, sondern was das gesellschaftspolitische Begleitklima ist. Und wir erleben ja schon jetzt in den ostdeutschen Bundesländern ein Maß an Normalisierung rechtsextremer Politikangebote, die wir, jedenfalls ich, vor 15 Jahren, auch vor 10 Jahren nicht für möglich gehalten haben. Und diese Entwicklung hat sich beschleunigt in den letzten Jahren. Und hat aber auch bei vielen Menschen, das muss man leider auch dazu sagen, zu einer Art Abstumpfung geführt. Also die Nachrichten, die reinkommen über sozusagen Angriffe auf die kulturelle Handlungsautonomie von Institutionen etc. oder die Infragestellung von Kultureinrichtungen und der Programmatik, die sie vertreten und so weiter. Da gibt es ja inzwischen auch so etwas wie einen Prozess der Gewöhnung. Auch das ist Teil des Problems und ebenso haben wir es eben mit einer gesellschaftlichen Normalisierung zu tun, in der eben wir beobachten, und das wird auch zunehmen, dass gesellschaftliche Akteure sich zur AfD bekennen, von denen wir das vielleicht nicht erwartet hätten.
Okay, dann lass uns mal auf die schauen, die genau diese Strategien sich zu überlegen haben und die Argumentationen und die Möglichkeit, wie man Leute dann eben auch erreicht, um die Argumente vorzubringen oder die Umstimmungsversuche zu starten. Welche Player siehst denn du da in Sachsen-Anhalt, die diese Aufgabe übernehmen können?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Akteure, die sich dieser Aufgabe zuwenden können und das sicher auch werden. Da gibt es die eindeutig politisch verorteten Bündnisse wie Sachsen-Anhalt weltoffen, die jetzt in den nächsten Monaten versuchen werden zu sensibilisieren für die Herausforderungen und Probleme, die mit dem Aufstieg der AfD verbunden sind. Ich glaube aber, es gibt darüber hinaus gesellschaftspolitische Akteure, von denen ich glaube, dass sie eine stärkere Schlüsselrolle spielen werden in der Frage, welches Maß an Normalisierung die AfD noch erreichen kann. Und damit meine ich vor allen Dingen eben gesellschaftliche Multiplikatoren in den Wohlfahrtsverbänden, also bei Institutionen, die im Alltag der Menschen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Kindergartenträger, Seniorenheime, soziale Einrichtungen jeder Art sind ja Institutionen in der Gesellschaft, die mit einer hohen Reichweite im vorpolitischen Raum kommunizieren. Und ich glaube, da wird es in den kommenden Monaten darum gehen, zu sensibilisieren, was es bedeutet, wenn auch und gerade für den Bereich des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft, was es bedeutet, wenn die AfD die Regierung übernimmt. Es geht ja nicht darum, da sozusagen parteipolitisch tätig zu werden, sondern es geht darum, Menschen vor Augen zu führen, welche Fortfolgewirkungen es hat, auch und gerade im Feld der Sozial- und Gesellschaftspolitik, wenn diese Partei an die Regierung kommt.
Die Frage ist, nachdem du uns auch geschildert hast, wer gerade so in charge ist, um wirksam zu werden, um die Menschen dazu zu bringen, die AfD eben nicht zu wählen, wie sollte denn die Unterstützung genau dieser breiten gesellschaftlichen Kräfte aussehen, zum Beispiel aus den noch sicher wirkenden Gegenden, wie sie Hamburg im Moment darstellt?
Also ich glaube, eine wichtige Voraussetzung ist so ein bisschen der Frage vorgelagert, nämlich die Frage des Interesses und der Aufmerksamkeit. Wir leben ja in einer Zeit, in der sehr stark um Aufmerksamkeit gekämpft wird. Es gibt auch so eine Aufmerksamkeitsökonomie, die ja auch mit harten Bandagen auf Instagram, auf TikTok und so weiter geführt wird. Ich glaube, es wäre für die Situation in den kommenden Monaten, auch für die Gefahr und die Herausforderungen, die von der Landtagswahl ausgehen in Sachsen-Anhalt, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, schon von unschätzbarem Wert, wenn es ein kontinuierliches Interesse und Aufmerksamkeit über die Monate hinweg für die Geschehnisse in Sachsen-Anhalt oder in Ostdeutschland insgesamt gäbe. Das ist nicht selbstverständlich, deshalb sage ich das. Wir sind ja heute konfrontiert mit Krisen und Nachrichten und Katastrophen in ungezähltem Umfang und Ausmaß. Wir können uns 24 Stunden, 7 Tage die Woche über alles gleichzeitig informieren. Und sozusagen, wir haben keinen Mangel an dem, was Uwe Jonsson mal in Kenntnisleben genannt hat. Das ist vielleicht anders als vor 30 oder 40 oder 50 Jahren. Und die Herausforderung, das zu priorisieren, die wird eben immer stärker. Und ich wünsche mir in Bezug auf die kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland, dass es doch Menschen gibt, die das im Blick behalten und sagen, das ist eine ernste Herausforderung für die Demokratie, die uns nicht nur interessieren sollte, weil wir irgendwie ein besonderes Hobby haben, irgendwie sozusagen ein ostdeutsches Sondersammelgebiet uns anzusehen, sondern weil wenn die AfD in den ostdeutschen Bundesländern an Macht gewinnen sollte, sage ich jetzt mal relativ neutral, dann wird das über kurz oder lang auch einen Rückwirkungsmechanismus auf Westdeutschland haben. Vielleicht nicht sofort und vielleicht nicht in dem gleichen Umfang, wie wir das im Osten sehen, aber ganz bestimmt wird das so sein. Das heißt, es geht nicht nur um völlig selbstlose Zuwendung oder selbstloses Interesse an den Vorgängen in Ostdeutschland, sondern ich glaube, man sollte die Dinge, die hier passieren, deutlich zur Kenntnis nehmen, studieren und verfolgen, um zu verstehen, welche Gefahren von dieser Situation ausgehen. Und erst danach kann man die Frage beantworten oder die Frage stellen, wie kann denn ein sinnvoller Umgang mit dieser Situation aussehen? Und was wir uns da derzeit vorstellen, wäre zum Beispiel eine Veranstaltungsreihe in den westdeutschen Metropolen zu organisieren, wofür wir wahrscheinlich sogar Unterstützung brauchen werden, damit wir eben reichweitestark auch gehört werden. Wir haben ganz oft das Problem, dass wir in den westdeutschen Metropolen viele Menschen